Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Schönen guten Abend. So langsam kehrt Ernüchterung ein im Vereinigten Königreich. Zwar herrscht nun Klarheit über den weiteren Regierungskurs in Sachen Brexit, doch zu welchem Preis? Die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland und Nordirland haben bei den Parlamentswahlen neue Energie bekommen. Möglicherweise zerfällt das Land letztlich über der Brexit-Frage. Zwei Tage nach der Wahl, Großbritannien zwischen Aufbruch und Katerstimmung. Das ist gleich ein Thema in dieser Sendung. In Madrid ist der Weltklimagipfel offiziell schon zu Ende. Wie gewohnt wird aber noch weit über das Ende hinaus verhandelt. Im Moment wird weiter über die Abschlusserklärung gerungen. Umweltorganisationen bezeichnen die bisherige Erklärung als Katastrophe, wie auch Christoph Balz von Germanwatch hier im Deutschlandfunk.
Wir würden der deutschen Regierung im Moment raten, sowohl der Text, der zur Ambition dort liegt, als wie der Text, der zu den Marktmechanismen da liegt, in dieser Form nicht zu akzeptieren, sondern dann zu sagen, dann verhandeln wir lieber nächstes Jahr darüber weiter.
Christoph Balz von German Watch. Georg Ehring beobachtet für uns den Klimagipfel in Madrid. Herr Ehring, was ist im Moment Stand der Dinge? Wo liegen da die Hauptstreitpunkte? Zwei wurden ja gerade schon angesprochen von Herrn Balz.
Ja, der ursprüngliche Text, den Herr Balz angesprochen hat, der ist vom Tisch. Es gab einen Sturm des Protestes gegen den Entwurf einer Abschlusserklärung, die die chilenische Präsidentschaft dieser Konferenz präsentiert hat. Entwicklungsländer vor allem mit besonders krassen Formulierungen, Belize, Nepal, Kolumbien, die Schweiz, die Europäische Union, ganz viele haben gesagt, das geht uns längst nicht weit genug. Wir brauchen viel deutlichere Formulierungen, mit denen die Staaten zum mehr Klimaschutz aufgefordert werden. Im nächsten Jahr soll es ja in Glasgow eine neue Konferenz geben, wo dann höhere Ziele im Klimaschutz beschlossen werden sollen, die die Riesenlücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit wenigstens verkleinern sollen. Diese Proteste haben Eindruck gemacht. Die Sitzung, in der es sehr hoch hergegangen ist, heute Morgen wurde dann unterbrochen. Und die chilenische Präsidentschaft hat sich daran gemacht, einen neuen Text zu produzieren. Das ist offenbar gar nicht so einfach. Es gab einen neuen Termin für die Abschlusssitzung, erst 14 Uhr, dann 17 Uhr, jetzt ist man bei 20 Uhr und der Text, der sollte um 4:30 rauskommen, ist auch noch nicht da. Das heißt, im Hintergrund wird daran gefeilt, diesen Text zustande zu bekommen und auch von allen wichtigen Staaten und Staatengruppen vorab die Zustimmung zu bekommen, damit sich das Debakel nicht wiederholt.
Also da geht es vor allem um die Ambitionen, wie man in Zukunft den Klimawandel verhindern will. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist der Kern am letzten Teil dieser Konferenz, dass auch die Jugendbewegung für Fridays for Future hat Eindruck gemacht. Die Wissenschaft hat deutlich Eindruck gemacht, weil sie sagt, der Klimawandel kommt viel schneller und viel stärker, als man das früher erwartet hat. Und da muss man drauf reagieren und deswegen sollen ja im nächsten Jahr höhere Ziele beschlossen werden. Das ist ein Punkt dieser Veranstaltung. Ein weiterer Punkt ist eine eher technische Frage, nämlich die, ob man Klimaschutzprojekte als Industrieland auch in Entwicklungsländern umsetzen kann. Auch darüber sind die Verhandlungen weit auseinander bisher gewesen. Das Abschlusspapier dort ist auch nicht beschlossen worden und auch da ist man dabei, ein neues zu verfassen. Es ist aber möglich, dass dieses Thema, das im letzten Jahr bei der letzten Klimakonferenz in Katowice auf der Tagesordnung stand, noch einmal verschoben wird, weil man sich nicht über die Einzelheiten einig wird. Die Europäische Union und auch viele andere Länder befürchten, dass die Standards so aufgeweicht werden, dass man nur so tut, als ob man Klimaschutz zusätzlich in Entwicklungsländern finanzieren würde, während man sich die Emissionsgutschriften auf das eigene Konto gutschreiben lässt. Und das wäre eine Aufweichung des Klimaschutzes, die niemandem nützen würde, aber viel Geld kosten könnte.
Wer sind denn da im Moment die größten Bremserstaaten? Kann man die identifizieren?
Ja, der Umweltminister von Costa Rica hat das gestern sehr undiplomatisch gemacht auf die Frage, wer sind die größten Bremserstaaten, sagte er, Brasilien, USA und Australien. Saudi-Arabien kann man auch noch dazu zählen. Das sind Staaten, die sich auch gegen die sehr weiche Formulierung in der Abschlusserklärung noch gestellt haben. Die USA sind in der Hinsicht momentan besonders schmerzfrei. Sie wollen ja aus dem Pariser Abkommen aussteigen, haben es schon aufgekündigt und sind auch nicht mehr so darauf angewiesen, Verbündete zu haben. Und ihnen wird jetzt hier vorgeworfen, offene Obstruktion zu betreiben.
Das Ringen um eine Abschlusserklärung zieht sich also weiterhin weit in den Abend hinein in Madrid bei der Weltklimakonferenz. Danke von dort, Georg Ehring. Ein Erdrutschsieg war es am vergangenen Donnerstag in Großbritannien. Boris Johnson darf nun mit seiner Tory-Partei auf eine komfortable Mehrheit zurückgreifen. So komfortabel wie zu konservativen Glanzzeiten von Margaret Thatcher nicht mehr. An der Spaltung des Landes dürfte dieses Ergebnis aber nichts geändert haben. Immerhin mehr als die Hälfte der Wähler haben proeuropäische Parteien gewählt und die nationalistischen Parteien in Nordirland und Schottland haben weiter Auftrieb bekommen. Frage also an Friedbert Meurer, unseren Korrespondenten in London. Was überwiegt da heute, zwei Tage nach der Wahl bei den Briten, die Aufbruchsstimmung von Boris Johnson oder doch eher die Katerstimmung all jener, die ihn nicht gewählt haben?
Also ich würde im Moment sagen, schon eher die Aufbruchsstimmung, und zwar sowohl die Aufbruchsstimmung in England, dass der gordische Knoten jetzt endlich geplatzt ist, als auch so etwas wie eine Aufbruchsstimmung in Schottland, jedenfalls bei der schottischen Nationalpartei, die dieses Ergebnis von der Unterhauswahl, 48 Sitze von 59 möglichen, als klare Bestätigung für sich empfindet, dass man in Richtung ein zweites Unabhängigkeitsreferendum gehen möchte.
Ja, die schottische Regierung hat das erneute Referendum angekündigt. Boris Johnson lehnt das aber ganz kategorisch ab. Wie wird es da weitergehen?
Also da könnte schon sowohl ein Machtkampf entstehen, als auch auf längere Sicht gesehen ein Verfassungskonflikt. Nämlich die Frage, wer entscheidet darüber, ob es ein zweites Referendum gibt? Ist es das schottische Regionalparlament oder ist es das britische Parlament in Westminster? Und Nicola Sturgeon hat heute angedeutet, sie ist der Meinung, das ist unsere Sache. Wir, unser Parlament soll das entscheiden.
That mandate says that it is for the Scottish Parliament, not a Westminster government, to decide whether and when there should be a new referendum on independence.
Also ob und wann es dieses Unabhängigkeitsreferendum gibt, das sei Sache des schottischen Parlaments. Sie will nächste Woche eine Erklärung vom Parlament verabschieden lassen. Boris Johnson sagt, nein, ein zweites Referendum sehen wir nicht, möchten wir nicht. Bisher war die Lesart gewesen, London muss dem zustimmen. Da muss man einmal abwarten, welchen Druck hier die schottische Seite aufbauen will.
Also das bleibt noch eine große offene Frage. Aber Boris Johnson ist natürlich auch zwei Tage später heute noch der glückliche Wahlsieger. Was macht er heute?
Also insofern sind wir bei der Aufbruchsstimmung in England. Boris Johnson ist sofort nach Nordengland gereist, in die Wahlgebiete, denen er seinen großen Erfolg zu verdanken hat. Wahlgebiete, die früher von Labour gehalten wurden, die zu einem beträchtlichen Teil 2016 für Brexit gestimmt haben. Johnson hat Dankeschön gesagt und er hat gesagt, wir kommen hier nicht als die Herren, sondern wir wollen euch dienen.
We are not the masters, we are the servants now. Yes. And our job is to serve the people of this country and to deliver on our priorities. And our priorities and their priorities are the same.
Also, sie möchten ihre Politik, die sie versprochen haben, abliefern. Das ist jetzt die große Frage. Die Tories haben sich in der Wahl anders präsentiert. Nicht, wir sind die Konservativen, die auf Austerität setzen, sondern wir wollen Geld in Infrastrukturmaßnahmen ausgeben. Wir wollen Krankenschwestern einstellen. Wir wollen Krankenhäuser bauen. Alles, was viel Geld kostet. Werden die Tories dieses Versprechen einhalten? Nur deswegen sind sie sozusagen von der Arbeiterklasse gewählt worden. Das ist jetzt eine große Frage. Johnson sagt, er hat genau das vor.
Also Johnson hat viel vor. Er hat auch einen straffen Fahrplan sich vorgenommen. Welche Schritte stehen jetzt erstmal an in den kommenden Tagen?
Also der Blick ist ja auf den 31. Januar gerichtet. Da soll der Brexit vollzogen werden. Das heißt, nächste Woche Freitag gibt es eine Abstimmung im Unterhaus zum Vertrag mit der EU. Kein Zweifel, dass es eine deutliche Mehrheit geben wird. Es wird am Tag vorher wohl die Queen's Speech geben, die Regierungserklärung von Johnson, in der das auch, wie es beim Brexit weitergehen soll, noch einmal darlegen will. Im Januar beschäftigt sich das House of Lords damit. Und dann gehen alle davon aus, am 31. Januar ist es endlich soweit. Da werden die Briten um 23 Uhr die EU verlassen. Dann, wenn es bei uns in Deutschland 0 Uhr 1. Februar ist.
Danke, Friedbert Meurer, für diese Einblicke und Informationen aus London, zwei Tage nach der Parlamentswahl in Großbritannien. Die Informationen am Abend, 18 Uhr, gleich 20 Minuten. Wir kommen ins Inland. Ab kommendem Jahr soll jeder Kunde im Kiosk, beim Bäcker oder beim Friseur einen Beleg erhalten, immer und ohne Ausnahme. Zeitvergeudung, Müll und umweltschädlich nennen das die Kritiker. Ein wirksamer Kampf gegen Betrug nennen das die Befürworter. Jetzt hat sich auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier eingeschaltet und unterstützt die Kritiker aus dem Einzelhandel. Ist der Kampf gegen Steuerhinterziehung also wirklich eine Frage des Umweltschutzes, Kilian Pfeffer?
Das Thema schwelt seit Wochen. Die Kassenbonpflicht. Sie ist Teil eines Gesetzes, mit dem Betrug an Laden- bzw. Restaurantkassen verhindert werden soll. Denn jedes Jahr werden 10 Milliarden Euro Steuergelder an Geschäftstheken hinterzogen. Das schätzt zumindest der Bundesrechnungshof. Der deutsche Einzelhandel ist auf den Barrikaden. Und nun macht auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Druck. Mit einem Brief an seinen Kabinettskollegen Finanzminister Olaf Scholz, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Altmaier warnt seinen sehr geehrten Herrn Kollegen, den lieben Olaf.
Die Folgen dieser Regelung sind beträchtlich. Für jeden noch so kleinen Einkauf oder Geschäftsvorgang muss ein Kassenbon ausgedruckt werden, auch wenn der Kunde darauf ausdrücklich verzichtet. Dies wird zu einem erheblichen Mehraufwand an Bürokratie führen.
Die Regelung zur Bonpflicht geht auf eine Bestimmung aus dem Jahr 2016 zurück. Sie war aber im ursprünglichen Gesetzentwurf gar nicht enthalten, schreibt das Wirtschaftsministerium. Altmaier argumentiert in dem Brief:
Im gesamten Handel werden Milliarden zusätzlicher Bons gedruckt und in den allermeisten Fällen direkt im Müll landen. Da diese Bons häufig auf Thermopapier ausgegeben werden, das im Restmüll zu entsorgen ist, wird die Umwelt belastet. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen sollte dieser Abfall vermieden werden.
Das Wirtschaftsministerium positioniert sich klar im Sinne des Einzelhandels. Die Bonpflicht, die Belegausgabepflicht, wie sie im Gesetzesjargon heißt, soll weg. Was sagt Olaf Scholz dazu? Bisher nicht viel. Eine Sprecherin des Finanzministeriums äußerte sich am Mittwoch in der Bundespressekonferenz und führte aus, dass die Bonpflicht eben ein fester Teil des Kassengesetzes sei, das zum 1. Januar eingeführt werden solle.
Eine Änderung, also ein Absehen von der Belegausgabepflicht beziehungsweise weitere mögliche Ausnahmeregelungen bedürften einer Änderung der Abgabenordnung. Das ist, was ich hier dazu sagen kann, aber das ist im Moment, soweit ich weiß, bisher nicht angedacht.
Das klingt eher nach Hinhaltetaktik. Es sieht also ganz so aus, dass Peter Altmaier nun den Druck der Öffentlichkeit nutzen will, um in der Sache voranzukommen. Olaf Scholz und das Finanzministerium haben auf jeden Fall die Rückendeckung der neuen SPD-Parteispitze. Norbert Walter-Borjans verteidigte am Donnerstag die Bonpflicht gegen Kritik. Um gegen die milliardenschweren Betrügereien vorzugehen, brauche man manipulierunfähige Kassen und die Bonausgabe, so Walter-Borjans.
Gestern waren Sie auf einen Kaffee bei Angela Merkel im Kanzleramt, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die neue SPD-Spitze. Ein weiteres Kennenlerntreffen mit den Vorsitzenden von CDU und CSU soll es am kommenden Donnerstag geben. Darin soll es dann auch um Nachverhandlungen gehen, von denen das SPD-Führungsduo den Fortbestand der Großen Koalition abhängig macht. Vor dem Treffen setzen die beiden schon mal den Ton, Panayotis Gravilis.
Spitzensteuersatz erhöhen, keine Ausnahmen mehr für Unternehmen bei der Erbschaftssteuer, weniger Rüstungsexporte, Tempolimit, ein höherer CO2-Preis. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zeigen sich in dem Doppelinterview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland angriffslustig vor dem geplanten Koalitionsausschuss nächste Woche. Jetzt müssen CDU und CSU ihren Teil liefern, sagt die frisch gewählte SPD-Vorsitzende Esken. Ihr Parteispitzenkollege Walter-Borjans will, dass Erben von Unternehmen und Spitzenverdienerinnen und Verdiener mehr Steuern zahlen. Wer als Single 750.000 Euro im Jahr verdiene, werde nicht arm, wenn er die Hälfte seines Gehaltes zur Finanzierung des Gemeinwesens abgeben müsse, so der SPD-Chef gegenüber dem RND. Walter-Borjans will also einen Spitzensteuersatz von 50% einführen. Aktuell liegt er bei 42, bei sehr hohen Einkommen bei maximal 45%. Forderungen, die mit der Union nicht zu machen sein dürften. Von ihm selbst aber gäbe es keinen Blankoscheck für den Rest der Legislaturperiode, so Walter-Borjans. Beim Stichwort Legislaturperiode geht Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble davon aus, dass diese Koalition bis zum Ende hält. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks, das morgen in voller Länge zu hören ist, sagt er:
Davon gehe ich immer aus, dass die Legislaturperiode regulär Ende 2021 zu Ende geht. Das Grundgesetz will ja auch nicht vorzeitiges Ende der Legislaturperiode. Das ist eigentlich die Ausnahme, die verfassungsrechtlichen Hürden sind relativ hoch dafür, wie wir wissen. Und deswegen, ja gut, andererseits, man weiß nie, was passiert und ganz so stabil ist das alles dann auch wieder nicht.
Dass alles nicht ganz so stabil ist, zeigen aktuell wohl auch die Äußerungen der SPD-Spitze zur EU-Ratspräsidentschaft. Im nächsten Sommer übernimmt Deutschland den Vorsitz. Eine Regierungskrise in dieser Phase könne sie nicht ausschließen. Man sei ja nicht alleine in der Koalition, sagte Saskia Esken dem RND. Sie spricht sich indes für mehr Verantwortung in der Außenpolitik aus und meint den Bundeswehreinsatz in der westafrikanischen Sahelzone. Mehr Soldatinnen und Soldaten dorthin zu schicken, dem würde man sich nicht verweigern. Es dürfe aber nicht beim Militäreinsatz bleiben. Über zivile Hilfe müsse auch geredet werden, so Esken. Geredet wird aktuell auch über ihre Vergangenheit. Einem Bericht des ARD-Magazins Kontraste zufolge soll sie während ihrer Zeit im Landeselternbeirat Baden-Württemberg in die mutmaßlich unrechtmäßige Kündigung einer Mitarbeiterin verwickelt gewesen sein. Esken selbst äußert sich nicht dazu, dafür aber eine Parteisprecherin. Man halte die Berichterstattung für unwahr und habe einen Medienanwalt eingeschaltet, heißt es auf Anfrage. Angesprochen auf den Zustand dieser Koalition steht für Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fest,
dass die Große Koalition vielleicht keine glückliche Entscheidung in dieser Legislaturperiode war. Mit der Vorhersage fühle ich mich eigentlich noch nicht völlig widerlegt durch den Gang der Ereignisse der letzten 2 Jahre.
Die nächsten 2 Jahre könnten dabei nicht weniger turbulent werden. Auf die Frage, wie es mit der Koalition weitergehe, antwortet Saskia Esken im RND-Interview ausweichend. Wenn wir etwas Gutes hinbekommen, setzen wir die Koalition fort. Eine monatelange Hängepartie werde es nicht geben, so Esken.
Sie nennen sich Sardinen und treten ein gegen den Rechtsruck in Italien. Dicht gedrängt, so wie die Ölsardinen, wollen sie stehen und keinen Platz lassen für Rechtspopulismus à la Salvini, dem Chef der rechten Lega-Partei. Seit Mitte November existiert die Sardinenbewegung. Heute hat sie zigtausend Menschen in Rom mobilisieren können, wie Jörg Seiselberg berichtet.
Selbstgebastelte Sardinen in vielen Farben und Formen bestimmen das Bild der Piazza San Giovanni. Aldo trägt ein überdimensionales Kissen vor seinem Bauch, auf dem das Symbol der Protestbewegung aufgedruckt ist. 7 Stunden Busfahrt aus dem süditalienischen Tarent hat er hinter sich, um bei der Demonstration im Herzen Roms dabei zu sein. Weil wir der Boshaftigkeit in der Politik überdrüssig sind. Wir Italiener sind nicht so, aber seit einigen Jahren wird hier so viel Hass gesät. Bereits kurz nach Beginn der Demonstration am Nachmittag stehen die Teilnehmer dicht gedrängt auf dem größten Kundgebungsplatz der italienischen Hauptstadt. Salvatore, 21 Jahre alt und aus der süditalienischen Region Kalabrien, trägt an einem Holzstäbchen eine kleine selbstgemalte Sardine durch die Menge. Er wolle hier gemeinsam mit anderen Studenten ein Signal setzen gegen den um sich greifenden Rechtspopulismus, sagt er. Wir sind hier, um deutlich zu machen, dass es einen Teil Italiens gibt, der nicht einverstanden ist mit diesem Souveränismus und diesem Nationalismus. Vereinigte Sardinen gegen Salvini ist auf einer der Pappsardinen zu lesen. Viele der Parolen richten sich gegen den Führer der rechten Lega. Die Organisatoren der Kundgebung hatten das Ziel ausgegeben, ein Zeichen zu setzen gegen Intoleranz, Populismus und Nationalismus. Entstanden ist die sogenannte Sardinenbewegung in Bologna, aus Protest gegen eine Veranstaltung des Legaführers Salvini in der Stadt. Eine Gruppe junger Menschen um den 32 Jahre alten Energieberater und Sportlehrer Matthias Santori rief zu einer Kundgebung gegen Rechtspopulismus auf, bei der die Menschen eng wie Sardinen zusammenstehen sollten. In den Wochen danach fanden im Zeichen der Sardine in zahlreichen italienischen Städten Proteste statt, meist mit mehreren tausend Teilnehmern. Heute am Rande der Kundgebung in Rom betonte Sardinen-Mitbegründer Santori, die Protestbewegung stelle sich auch gegen die vereinfachenden Botschaften, mit denen der Rechtspopulismus Zustimmung gewinnen will. Wir haben von Beginn an eine Sprache der Politik gefordert, die respektvoller ist und die Komplexität von Politik widerspiegelt. Wir wissen, dass die Parolen der Populisten auf den Bauch zielen. Wir wollen die Köpfe der Menschen erreichen, bevor sie den Bauch erreichen. Heute, sagt Santori, sei das Ziel erreicht. Man habe den größten Kundgebungsplatz der Hauptstadt gefüllt. Wie bei allen Demonstrationen der Sardinenbewegung gab es auch heute in Rom keine Bühne und kaum prominente Redner. Eine der Bekannteren, die von einem kleinen Podest auf der Ladefläche eines Transporters aussprach, ist die Vorsitzende der Vereinigung der ehemaligen italienischen Partisanen, Carla Nespolo. Ihre Botschaft: Es ist niemandem erlaubt, Rassismus zu verbreiten. Es ist schön, dass sich alle Generationen auf diesem Platz gegenseitig unterstützen, um gemeinsam die Erinnerung an Werte wachzuhalten, die ihre Wurzeln nicht in der Ausgrenzung, sondern in der Einbeziehung haben.
nell'inclusione.
Kleinere Kundgebungen der sogenannten Sardinenbewegung gab es heute auch in einigen deutschen Städten, unter anderem in Berlin und Frankfurt am Main.
Seit 5 Jahren kämpft Klaus Johannes in Rumänien als Staatspräsident für mehr Rechtsstaatlichkeit und gegen Korruption. Im kommenden Jahr soll er den Aachener Karlspreis für seine besonderen Verdienste um die europäische Einigung erhalten. Ulrike Zimmermann.
Das Karlspreis-Direktorium ehrt den rumänischen Präsidenten Klaus Johannes als herausragenden Streiter für Freiheit und Demokratie. Der 60-Jährige verkörpere die gemeinsame Idee von einer europäischen Zukunft. Europa sei in vielen wichtigen Fragen zerstritten und gespalten. Bei den globalen Herausforderungen aber brauche es Einigkeit und gegenseitige Anerkennung. Das Direktorium sieht Johannes als Brückenbauer zwischen Ost und West, sagt der Sprecher des Karlspreis-Direktoriums Jürgen Linden.
Klaus Johannes ist jemand, der für diese Einigkeit Europas steht. Er hat sein Volk, anders als Nachbarvölker in Osteuropa, auf direktem Weg in die europäische Integration geführt. Er spricht in seinem Land von den europäischen Werten. Er fördert die europäische Rechtsstaatlichkeit. Er ist der größte Kämpfer in Osteuropa vielleicht überhaupt gegen die Korruption.
Johannes gilt als Gegengewicht zu antieuropäischen Kräften wie dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban und der nationalkonservativen polnischen Regierungspartei PiS. Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp sieht in der Vergabe des Karlspreises nach Rumänien die Chance, mehr über die Befindlichkeiten in Osteuropa zu erfahren.
Ich glaube, dass wir tatsächlich mehr zuhören müssten, wie sich eine europäische Entwicklung aus der Sicht des Ostens Europas anfühlt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man sich in Portugal, in den Niederlanden und in Rumänien und in Deutschland auf die gleiche Weise mit den gleichen Themen beschäftigt. Und der Karlspreis kann ein Stück zu dem Austausch beitragen.
Der rumänische Staatspräsident stammt aus einer Minderheit der rumäniendeutschen Volksgruppe der Siebenbürger Sachsen. Er gilt als bodenständiger Typ. Aachen ist für ihn keine unbekannte Stadt. Anfang dieses Jahres war er als EU-Ratspräsident dabei, als Merkel und Macron im Aachener Rathaus einen neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag unterzeichneten.
Ob Derrick, Tatort oder ein Bayer auf Rügen. Kaum eine deutsche Fernsehserie kam ohne Gerd Baltus aus. Er war eines der bekanntesten Fernsehgesichter der Nachkriegszeit. Wie jetzt bekannt wurde, starb er gestern in Hamburg im Alter von 87 Jahren. Ein Nachruf von Daniel Kaiser.
Immer wieder Derrick. Unvergleichlich sein leicht abwesender, irrer Blick.
Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Besten Dank.
Gerd Baltus hatte ein Abo auf Sonderlinge, auf schwierige Individualisten, ewige Verlierer oder psychopathische Figuren. 90% aller Angebote, die er bekomme, seien immer diese verdrückten Typen, hat er mal gesagt. Irgendwo zwischen Buchhalter und Bösewicht war Gerd Baltus eine Zeit lang einer der meistbeschäftigten Schauspieler des deutschen Fernsehens.
Susanne, ich muss auch warten, bis die Kriminalpolizei kommt. Sag mal, hast du das Haus im Auge gehabt?
Eigentlich sollte der gebürtige Bremer nach Willen seines Kaufmannvaters Jurist werden. Doch nach 4 Semestern Jura ging der junge Gerd zur Bühne. Ohne Schauspielausbildung bekam er 1953 ein Engagement am Hamburger Schauspielhaus. An den Münchner Kammerspielen hatte er mit Max Frischs Andorra seinen Durchbruch, wechselte jedoch bald endgültig zum Spielen vor der Kamera.
Dieser Film handelt von... Nein, dieser Film handelt nicht von...
Komm nur, mein liebstes Vögelein heißt etwa dieser deutsch-italienische Spielfilm mit erotischen Szenen von Rolf Thiele aus dem Jahr 1968 mit Gerd Baltus. 2000 Jahre Sittengeschichte. Schon 3 Jahre zuvor hatte er als bester Nachwuchsschauspieler den Bundesfilmpreis für seine Rolle als Leutnant Beckerath in Welsungenblut, der Verfilmung der gleichnamigen Thomas-Mann-Novelle, erhalten.
Lieber Herr Schurzheim, Sie haben da einen Fehler gemacht. Sie haben die Republik unerlaubt verlassen.
Ja, nur ich dachte, ich bin noch wiedergekommen.
Mit Leib und Seele, ein Bayer auf Rügen, unser Lehrer Dr. Specht oder 2 Männer am Herd. Gerd Baltus spielte sich durch viele Serien, dazu immer wieder Tatort. Rollen in Aller Freundschaft und Danny Lowinski zählten zu seinen letzten Auftritten. Er konnte auch komisch.
Ich mag ja überhaupt nicht, wenn Komik einfach nur komisch sein will. Also ich denke, wenn ich sowas spiele, überhaupt nicht daran, dass das komisch ist. Ich spiele das einfach und das finde ich spannend.
Publicity-Rummel mochte Gerd Baltus nie. Interviews mit ihm sind rar gesät. Er habe es einfach nicht gemocht, wenn Schauspieler sich so produzieren.
Bescheiden, dieser Gerd Baltes. Und jetzt der harte Themenschnitt, der Sport mit Matthias Friebe.
Der dritte Sieg in Folge nach dem Einzug ins Champions-League-Achtelfinale legt Borussia Dortmund auch in der Bundesliga mehr und mehr auf Kurs. Burkhard Hupe über das 4:0 in Mainz.
Es war fast über die gesamte Spielzeit hinweg ein Klassenunterschied. Borussia Dortmund spielte phasenweise wie im Rausch, wie entfesselt. Marco Reus mit seinem ersten Tor auf des Gegners Platz in dieser Saison besorgte die Führung nach gut einer halben Stunde. Im zweiten Abschnitt trafen Sancho, Hazard und Schulz. Das Ergebnis hätte noch weitaus höher ausfallen können für Borussia Dortmund. In der zweiten Halbzeit vergaben die Dortmunder noch einige hochkarätige Möglichkeiten und untermauern unter dem Strich mit diesem Spiel ihre Ambitionen im Titelkampf.
Dicht gefolgt in der Tabelle vom Rekordmeister aus München. Nach zähem Beginn reichte es gegen Bremen zu einem 6:1 Kantersieg, von dem Edgar Endres berichtet.
Am Ende feiert der FC Bayern München ein Schützenfest gegen Werder Bremen dank des Zauberfußes aus Brasilien. Coutinho mit 3 Treffern maßgeblich an diesem klaren Erfolg beteiligt. Die Bayern fast bis zur 45. Minute mit 0:1 im Rückstand vergaben mehrere glasklare Chancen. Rashica traf früh für Bremen, dann Coutinho 1:1 und Lewandowski in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit seinem ersten Treffer zum 2:1. Nach der Pause drückten die Bayern weiter. Coutinho traf, Lewandowski mit seinem zweiten Treffer, dann Thomas Müller zum 5:1 und Coutinho macht dann das 6:1 perfekt und die Bayern nach 2 Pleiten in Serie wieder zurück in der Spur.
Bremen damit jetzt nur noch 3 Punkte vor dem 1. FC Köln auf dem direkten Abstiegsrang 17, denn die Kölner gewannen heute zum ersten Mal unter ihrem neuen Trainer Markus Gisdol. Vom 2:0 im Derby gegen Leverkusen meldet sich Sabine Tabawin.
Der 1. FC Köln schafft die Überraschung und gewinnt das rheinische Duell gegen Bayer 04 Leverkusen mit 2:0. Beide Tore in Halbzeit 2. Cordoba eingewechselt, 73. Und Bono, der Innenverteidiger, per Kopf nach Freistoß riss in der 85. Minute. Aber ausschlaggebend 2 Platzverweise der Gäste aus Leverkusen. 62. Gelb-Rot gegen Dragovic, 78. Tätlichkeit Leon Bailey. 9 Leverkusener konnten am Ende aufopferungsvoll kämpfenden Kölnern nicht das Wasser reichen. Der FC schafft den dritten Sieg, ein Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt.
Erster Sieg unter dem neuen Trainer, das gilt für Köln genauso wie für Hertha BSC. Die Berliner besiegen den SC Freiburg mit 1:0. Guido Ringel.
Jürgen Klinsmann jubelte nach dem ersten Sieg unter seiner Leitung als Trainer von Hertha BSC. Aber die 37.000 im kühlen Berliner Olympiastadion sahen auch, dass es spielerisch auch unter Klinsmann nicht läuft. Wenig Tormöglichkeiten. Es brauchte eine Einzelaktion von Darida in der 53. Minute. Einfach mal losgestiefelt und endlich auch mal mit Selbstvertrauen abgezogen aus 18 Metern. Der Weitschuss passte. Und am Ende war es ein reines Verteidigen gegen Freiburger, die noch mal was versuchen wollten, es aber nicht hinbekamen. Und so gibt es die ersten 3 Punkte unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann für Hertha BSC.
Lokalrivale Union spielt im Duell der Aufsteiger 1:1 in Paderborn und im Abendspiel zwischen Düsseldorf und Leipzig steht es nach 7,5 Minuten 1:0 für Leipzig durch ein Tor von Patrick Schick. Wir kommen zum Wintersport. Nach dem Sieg in Lake Louise vor einer Woche ist Viktoria Rebensburg heute beim Sieg der Italienerin Sofia Goggia und starken Windböen in St. Moritz auf Rang 10 gefahren. Wind war auch das Thema beim Skispringen Klingenthal. Hier erlebte die deutsche Mannschaft eine herbe Enttäuschung im Teamspringen. Thorsten vom Wege.
Ein starker Karl Geiger war zu wenig, um konkurrenzfähig zu sein im Teamwettbewerb der Skispringer in Klingenthal. Deutschlands Quartett enttäuschte, wurde am Ende abgeschlagen Sechster, weil weder Markus Eisenbichler noch Konstantin Schmid oder Richard Freitag speziell im ersten Durchgang mit den Besten mitsegeln konnten. Der Sieg im Mannschaftsspringen ging an Polen vor Österreich und Japan. So sorgte Katharina Althaus mit Platz 3 im Einzelwettbewerb der Frauen für das Top-Resultat aus deutscher Sicht. Für die Oberstdorferin der erste Podestplatz in dieser Saison. In einer Konkurrenz, in der die Frauen ob des stürmischen Windes viel Geduld brauchten und deshalb nach langem Warten auch nur ein Durchgang ermöglicht werden konnte, gewann die Österreicherin Chiara Hölzel vor Emma Klinitz aus Slowenien und der 23-jährigen Deutschen.
Große Enttäuschung auch im deutschen Biathlon-Team. Nachdem im Sprint der Frauen keine die Top 40 erreichte, setzte es heute in der Staffel den nächsten herben Dämpfer. André Siems.
Die Staffel der Frauen ist total im Neuschnee von Hochfilzen versunken. Platz 12 mit einem Rückstand von mehr als 3 Minuten. So schlecht war ein deutsches Quartett bei den Frauen noch nie. Vor allen Dingen Denis Herrmann erlebte hautnah, wie brutal Biathlon sein kann. Beim Liegendschießen kam sie mit einer sehr schnellen Zeit fehlerfrei durch. Stehend musste sie dann gleich 3-mal in die Strafrunde. Den Sieg holte Norwegen. Die Siegerehrung beim Verfolgungsrennen der Männer fand ebenfalls ohne deutsche Beteiligung statt. In der Loipe war Johannes Kühn zwar der der Schnellste, insgesamt kam er aber nur als Zwölfter durch, weil er zweimal in die Strafrunde musste. Der Beste war wieder mal Johannes Tenjes Bø aus Norwegen.
Und das alles ausführlich in einer halben Stunde in Sport am Samstag.
Das waren die Informationen am Abend heute mit Matthias Friebe und Jonas Reser am Mikrofon. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und Ihr Interesse, wünsche einen schönen Abend.